Mario Sousa.
Hier ist Stefan Bradl. Ich bin MotoGP-Fahrer, Test- und Entwicklungsfahrer, würde ich mal sagen. Ihr hört den Rastenschleifer. Viel Spaß.
Hallo, Panni.
Ja.
Panni, wir hatten dich gerade angekündigt als Krat-Vagabund. Einer, der das Hemd und die Krawatte gegen den Lederanzug getauscht hat. Du bist Weltenbummler und du hast das Label oder die Firma Krat-Vagabund gegründet. Sag mal, wer gehört eigentlich heutzutage eigentlich dazu? Zu den Krat-Vagabunden?
Meine Freundin Simon und ich. Ich würde das nicht unbedingt ein Unternehmen nennen. Das ist eher ein Zwei-Mann-Team. Und wir haben uns den Namen damals ausgedacht, als wir die Weltreise vorbereitet haben.
Angekündigt haben wir es ja. Du hast das Hemd und die Krawatte jetzt getauscht. Seit wann bist du auf Reisen als Krat-Vagabund?
2010 losgefahren und ich musste gerade schon ein bisschen schmunzeln, als du dieses vorherige Leben von mir erwähnt hast, das für mich mittlerweile ewig weit weg erscheint. Ich glaube, ich bin sogar sicher, seitdem habe ich keine Krawatte mehr getragen.
Das okay.
Ist wirklich weit weg.
Ja, 2010, ja, fast 9 Jahre jetzt her. Wie ist es dazu gekommen? Wie seid ihr so entstanden als Krat-Vagabunden?
Also als Pärchen gab es uns schon viel länger. Wir sind auch mit dem Motorrad gereist, aber bis dato war 6,5 Wochen mal das längste, was wir jeweils gemacht haben. Denn wir waren beide angestellt und da hat man halt nicht mehr Urlaub, schon gar nicht am Stück. Aber dann lief es bei mir beruflich über viele Jahre sehr schlecht. Ich habe da so manches elende Jahr mitgemacht, bis ich dann irgendwann für mich erkennen musste, jetzt reicht's. Ich kann auch nicht mehr und ich will nicht mehr. Und rückblickend muss ich sagen, ein Glück, dass es so scheiße gelaufen ist. Ich hoffe, das darf man sagen. Denn na, sonst klar, hätten wir nie diesen mutigen Schritt gewagt, unser Leben total zu verändern. Und heute sind wir sehr froh darüber.
Panni, wenn du sagst, ihr habt euer bisheriges Leben aufgegeben und beruflich sind auch ein paar Dinge nicht mehr so in Ordnung gewesen, wie du dir das vorgestellt hast. Meine Frage erstmal, wie finanziert man sich so ein Leben als Krat-Vagabund? Ich meine, Weltreise ist ja auch so ein, ist ja was, zwei Fragen. Was beinhaltet eine Weltreise? Ist man dann auf jedem Kontinent gewesen? In welchen Ländern muss man gewesen sein? Und wenn man das alles macht, wie kann man das finanzieren? Nehmt ihr dann unterwegs auch noch irgendwie Jobs an oder ja?
Zur Definition von der Weltreise, da könnte man lange philosophieren. Ich sag mal, einmal rundrum, egal über welche Kontinente man kommt, wäre meine persönliche Definition. Das geht à la long way round mit unter 20.000 Kilometern. Wir haben damals 200.000 Kilometer gefahren und waren 3,5 Jahre unterwegs. Ich will das auch gar nicht werten oder gegenüberstellen. Was die andere Frage angeht, wie finanziert man das? Aufgebrochen sind wir mit einem festen Budget, vereinfacht gesagt, gespartem. Und wir haben versucht, möglichst kostensensibel zu leben. Englisch low budget. Und wir zelten viel wild, wir kochen selber. Wir haben keine großen Ansprüche und wir kommen da wirklich mit sehr wenig klar. In der zweiten Hälfte der Weltreise haben wir angefangen zu schreiben, vom Motorradreisen zu erzählen, im Motorradmagazin. Mittlerweile habe ich 3 Bücher geschrieben und ich mache Multimedia-Vorträge. Und das ist was, mittlerweile ist das eine Vermischung. Selbst wenn wir auf Reisen sind, machen wir keinen Urlaub, sondern ich arbeite auch unterwegs und zwar gar nicht mal zu knapp. Aber das lässt sich halt toll kombinieren. Und damit kann man das mehr oder weniger finanzieren. Damit wird man nicht reich, damit hat man definitiv keine 40-Stunden-Woche. Aber man kann die beiden Sachen, die Notwendigkeit mit der Leidenschaft, kombinieren.
Das erinnert mich so ein bisschen an ein Zitat von Fritz Rau, was ich heute gerade gelesen habe, einem der ganz großen Konzertveranstalter hier. Der hat nämlich gesagt, man wird nicht unbedingt reich mit solchen Dingen, aber es ist exzessive Hobbygestaltung.
Ja, man muss nur sehr aufpassen, dass Hobby und Leidenschaft nicht auf der Strecke bleiben, denn das ist gar nicht mal so leicht. Ich kenne das von vielen Leuten, die zum Beispiel in meinem Freundeskreis eine Motorradwerkstatt aufgemacht haben und dann arbeiten müssen, wenn die anderen gerne Motorrad fahren möchten und sie selber eigentlich auch. Also ganz unproblematisch ist das nicht. Trotzdem ist an dem, was du gesagt hast, auch viel Wahres dran.
Nun sagtest du, ihr seid seit 2010 auf Reisen. Die erste Reise dauerte 3,5 Jahre. Mittlerweile haben wir 2019. Wo wart ihr denn sonst noch auf euren Reisen bereits gewesen?
Also wir waren nicht nonstop unterwegs. Richtig hast du gesagt, nach 3,5 Jahren waren wir wieder zurück. Dann haben wir beide beruflich nochmal einen Neustart begonnen. Meine Freundin hat mit 40 nochmal eine Ausbildung gemacht als Altenpflegerin. Die hat dann 3 Jahre gedauert und als die rum war, sind wir nochmal für ein Jahr on the road gegangen. Und aktuell ist unsere Lebensplanung mittelfristig, solange wir das körperlich durchhalten, dass wir jedes zweite Jahr für ungefähr 6 Monate on the road gehen wollen.
Dann hast du mit Sicherheit ja sehr, sehr viel erlebt und erzähl doch mal von so ein paar besonderen Erlebnissen.
Ja, die Frage habe ich schon oft gehört und da fällt es mir immer schwer, irgendwas ganz Besonderes rauszupicken. Es sind häufig die alltäglichen Erlebnisse, alltäglich für jemand, der on the road ist, die einem so das Herz leicht machen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Aber natürlich möchtest du eine Anekdote hören. Und da picke ich einfach mal willkürlich eine raus, die ich persönlich damals unheimlich rührend fand. Wir waren mal wieder von jemandem, der uns vorher gar nicht gekannt hatte, in Brasilien eingeladen worden. Der sagte, klar, ich finde cool, was ihr macht, könnt ihr bei mir pennen und dann nehme ich euch mal mit auf einen Motorradclub treffen oder 2 oder 3 hier in der Gegend. Und er hatte den Spitznamen Gamba, Stinktier auf Portugiesisch. Und dann habe ich ihn gefragt, wie bist du denn zu diesem Spitznamen gekommen? Und dann sagt er, eigentlich bin gar nicht ich zu diesem Spitznamen gekommen, aber ein Freund von mir, der ist vor, ich weiß nicht mehr, 10, 15 Jahren tödlich verunglückt mit dem Motorrad. Und als wir am Grab standen und alle uns die Tränchen weggewischt haben, da habe ich sehr spontan gesagt, mein Freund, der soll nicht tot sein, seinen Spitznamen werde ich ab heute annehmen. Und das fand ich echt so eine spektakuläre Geschichte. Da musste auch ich mir dann so ein paar Tränchen aus dem Auge wischen und habe mich gefragt, ob das einer meiner Kumpels für mich tun würde, sich fortan Panny zu nennen. Ich habe mal rumgefragt, ich konnte keinen finden, der sich vorab zumindest bereit erklären wollte.
Aber du wirst ja hoffentlich noch eine ganze Weile on the road sein und da wird sich vielleicht noch der eine oder andere finden. Panny, du hast gesagt, ihr habt vor, so alle halbe Jahr nochmal wieder loszufahren für 6 Monate. Das ist euer Plan. Welche Motorräder bevorzugt ihr als Reisemotorräder?
Bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine dialektische Frage ist, aber wir wollen alle 2 Jahre für 6 Monate losfahren.
Olaf hat auch gerade hier noch mit seinen Daumen so ein bisschen gewackelt. Ja, genau, alle 2 Jahre für 6 Monate. Ich hatte mir das hier nämlich auch falsch notiert. Aber nichtsdestotrotz, ihr braucht Maschinen dafür. Und ja, womit wollt ihr euch bewegen?
Wir fahren mit den gleichen Motorrädern wie immer. Ich geniere mich da fast, die zu nennen, weil wir werden nicht gesponsert und ich will da eigentlich jetzt auch gar nicht eine Marke hervorheben. Ich sage es trotzdem, wir sind mit Honda Transalps unterwegs, mit Einspritzung. Die waren deshalb besonders gut, weil wir im Himalaya und in den Anden in extremer Höhe waren. Das ging teilweise doppelt so hoch wie in den Alpen und da sind Einspritzer schon was Besseres als Vergaser. Die kommen damit besser klar. Aber ich finde, es kommt gar nicht so auf die Marke und das Modell an, sondern eher aufs Herz und auf den Mumm, den man hat, einfach loszufahren. Ich kenne viele, die nicht mit optimierten Reise-Enduros gestartet sind und das gut hinbekommen. Und ich kenne Leute, die ganz toll ausgestattete, sehr teure Reise-Enduros fahren. Und naja, das überlasse ich der Fantasie, den Zuhörer, ob die was auf die Reihe bekommen oder nicht. Es liegt nicht unbedingt am Motorrad, ob man Abenteurer ist.
Damit hat sich dann meine nächste Frage schon fast erledigt, denn ich würde ganz gerne wissen oder wollte ganz gerne wissen, ob ihr spezielle Veränderungen an den Maschinen vorgenommen habt. Aber ich höre ja schon heraus, dass ihr mehr so die Puristen seid und wahrscheinlich einfach nur überlegt, wie ihr euer Gepäck am besten aufbringt auf das, was man euch, ja, im Grunde genommen dort hinstellt oder was ihr euch angeschafft habt.
Zum einen hast du recht, natürlich sind wir auch in der Beziehung ein bisschen deutsch und rational. Wir haben die natürlich nach objektiven Gesichtspunkten optimiert mit Gepäck etc. Aber es gibt auch noch einen anderen Faktor, den ich gerne erwähnen würde.
Natürlich.
Man möchte ja auch unterwegs Menschen kennenlernen und dafür braucht man Anknüpfungspunkte. Anknüpfungspunkte, okay. Das kann Stil sein. Stil muss nicht rationalen Argumenten folgen. Das kann irgendwas sein. Und Aufkleber. Mit Aufklebern kann man gemeinsame Interessen signalisieren. Zum Beispiel, dass man schon im Land desjenigen war, der einem gerade anspricht und sagt, ey, da komme ich her. Oder die gleiche Band gut findet, den gleichen Fußballclub, Spaß am Angeln hat oder zur Feuerwehr geht. Solche Sachen sind unheimlich starke Argumente, damit irgendjemand diesen Fremden, der da dreckig steht, anspricht und sagt, Sag mal, wo pennt ihr denn heute Abend? Wollt ihr nicht bei mir im Garten euer Zelt aufschlagen? Und wir machen heute Abend mal ein bisschen grillen und trinken ein Bierchen.
Jetzt habe ich mal eine ernstere Frage. Du sagtest gerade, du warst auch schon im Himalaya unterwegs. Dann warst du ja wahrscheinlich auch durch Pakistan gefahren, durch Indien gefahren. Nun haben wir ja ganz tagesaktuell wieder große Spannung im Kaschmirgebirge. Hast du denn auch einen pakistanischen und indischen Aufkleber bei dir am Motorrad?
Hab ich. Die hatte ich sogar, als ich damals da unterwegs war, auch wenn ich lange überlegt habe. Denn in der Tat, auf beiden Seiten der Grenzen ist dieser Nationalhass größer als die Solidarität unter Motorradfahrern, was wir sehr schade fanden. Ich meine, man kann da nicht viel dran ändern und trotzdem kann man versuchen, im Kleinen mit ruhigen, sachlichen Gesprächen da vielleicht einzuwirken, indem man ihnen erzählt, dass woanders auf der Welt sowas ein verbindendes Element ist, eine gemeinsame Leidenschaft zu haben. Und ob das nicht vielleicht wichtiger wäre als dieser von Regierungen geschürte Hass. Aber es war schwierig in den beiden Ländern. Ja.
Das glaube ich dir.
Also man hört schon so ein bisschen heraus, du bist im Grunde auch ein wenig als Botschafter unterwegs.
Ja, ich trage da kein Kreuz und keine Fahne vor mir her.
Nein, aber
ich glaube,
du
wir
selber
können schon
mit
viel
deiner
durch
Art.
Unsere Anwesenheit und ruhige, sachliche Gespräche ohne Konfrontation verändern. Ob es jetzt um die Rolle von Frauen geht, um religiöse Vorbehalte und vieles andere.
Sag mal, Panni, wir vom Rastenschleifer haben auch Aufkleber. Dürfen wir dir vielleicht mal ein, zwei Aufkleber zuschicken, die du für uns
cool.
um die Welt tragen würdest? Denn man kann uns ja auch weltweit hören, Olaf. Ne? Wir sind ja überall zu kriegen.
So ist es.
Okay. Ja, dann schicken wir dir gerne ein paar Aufkleber zu. Aber Olaf, du wolltest natürlich noch
Panni, wir haben dich ja nicht umsonst hier am Telefon. Natürlich solltest du uns ein bisschen was erzählen. Aber du kommst ja auch demnächst in unser Zusaland.
Ja, klar. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, was hast du vor im Zusaland?
Ich mache einen Multimedia-Vortrag über meine neueste Reise. Und zwar bin ich in Lübberstedt und da berichte ich von unserer Winterflucht. Letztes Jahr oder letzten Winter waren wir für 6 Monate in Spanien, Portugal und Marokko unterwegs. Und da möchte ich davon erzählen, nicht nur wie diese Länder sind, was es da Interessantes gibt, sondern auch die Vor- und Nachteile, wenn man da außerhalb der Saison, also im Winterhalbjahr hinfährt. Und das Ganze wird garniert, wie immer bei uns, mit viel Leben on the road, wie das so ist. Aber auch ein paar skurrilen Sachen, weil mit Museen und sowas haben wir es nicht so am Hut mittlerweile mehr. Wir gucken uns lieber verfallene Minen an, Schiffswracks und alte Rennbahnen, die stillgelegt sind oder Bunker, in die man mehrere Etagen tief reingehen kann. Also ein Zeug werde ich da vorstellen in dem Vortrag.
Ja, das ist ja schon mal ein bisschen umfangreiche Info und wenn man sich über euch und eure Reisen außer auf diesen Vorträgen informieren will, wo könnte sich der geneigte Hörer oder auch derjenige, der dann, naja gut, vielleicht habt ihr dann die entsprechenden Sachen auch mit, wenn ihr die Vorträge haltet, aber die Hörer jetzt hier, wenn die sich vorab schon mal informieren wollen über euch und eure Reisen, Website oder was ist da?
Natürlich haben wir eine Internetseite, die heißt Kratvagabunden. Bei uns hier muss ich immer erklären, was das Wort Krat bedeutet. Bei euch im Norden ist das zum Glück noch viel populärer, dieses etwas altmodische Wort.
Ja.
Also krat-vagabunden.de, das ist unsere Homepage. Da gibt es die Bücher, die wir geschrieben haben und da gibt es auch alles zu den Terminen der Multimedia-Vorträge. Den in Lübberstedt hatte ich gerade erwähnt, ein bisschen außerhalb oder an der Peripherie eures Sendegebiets wäre dann noch ein Vortrag in Bremen und in der Wedemark. Aber all das gibt es auf der Homepage und natürlich noch viel mehr, vor allen Dingen Infos zu unseren Reisen, zu den Ländern, die wir bereist haben und, und.
Ja, Panni, dann danken wir dir sehr für dieses Interview. Schöne Information. Wir werden auf deine Vorträge nochmal gesondert hinweisen und du hast ja auch noch ein kleines Special für unsere Hörer vorbereitet. Da werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Ich sag erstmal vielen Dank, wünsche dir jederzeit einen Engel auf deiner Schulter, deiner Begleitung natürlich auch. Und wir spielen jetzt aber nochmal genau das Gegenteil, nämlich Devil on My Shoulder von Billy Talent. Olaf?
Danke, Panni. Ciao.
Ja, hat Spaß gemacht. Tschüss.